Genial daneben heute mit Herbert Feuerstein, Bastian Pastewka, Anke Engelke, Smudo und Bernhard Hoeker. Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Genial daneben. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Es wird eine sehr interessante Sendung. Sie haben wunderschöne Fragen eingeschickt und ich freue mich, dass Smudo heute zum ersten Mal dabei ist. Guten Abend, Smudo, wie geht's dir?
Schönen guten Tag, es geht mir ganz großartig. Es ist schön, hier zu sein heute und wundervoll. Wann geht's los?
Sehr gut. Das Danke. Hast du fehlerfrei gesagt. Das finde ich sehr schön, wie du das kannst.
Jetzt also das eine ehrfürchtige Stille ganz plötzlich.
Ja, der Druck ist groß, oder? Wie fühlt man sich mit so
doch.
Viel Druck?
Oh. Geht, geht, aber ich soll damit umgehen
ich
können.
Ich würde es nicht aushalten.
Nee, ich könnte das nicht.
Nein, nein.
Hut ab vor Smudo.
Aber du sitzt neben Bernhard, dir kann nichts passieren.
Nee.
Es wird sowieso sehr schwierig, meine Damen und Herren, heute, weil auf der anderen Seite sitzt Herbert Feuerstein, einer der intelligentesten Menschen über 70 und...
Danke, ich wusste das. Komm, lass uns einfach.
Anke ist da, alles Bastian gut. Ist da und
oh, wie schön du das sagst. Ja, schön. Man kann nicht alles haben. Pastewka ist auch dabei.
Ja.
Eigentlich wollten wir wen anders haben. Ne?
Ja. Nein, aber Bastian wird heute, ich glaube, mindestens zwei Fragen richtig beantworten.
Ich werde zwei Fragen richtig verstehen. Aber das ist auch schon alles, hoffe ich. Ja.
Wir fangen an mit Silvia Beck. Sie wohnt in Hamburg. Wo genau, wo sie wohnt und was sie macht und warum und wieso überhaupt und alles sowas erfahren wir jetzt. Sie ist nämlich am Telefon. Silvia.
Hallo.
Moin, moin.
Moin, moin.
Jetzt ging gut in Hamburg.
Ja.
Schön. Wo wohnen Sie denn in Hamburg?
Im Osten von Hamburg.
In welchem
Stadtteil? Ist ja nicht schlimm.
In welchem Stadtteil denn?
Wandsbek.
In Wandsbek. Sehr, sehr schön. Silvia, sind Sie alleine am Rohr gerade?
Ja.
Sind Sie ganz allein zu Hause?
Ja.
Keiner bei Ihnen?
Nö.
Soll ich Feuerstein vorbeischicken?
Nö.
Nö.
Okay. So allein.
Herbert, du brauchst nicht hin, sie will dich nicht.
Ja, ich weiß.
So, Silvia, es geht um 500 Euro.
Ja.
Sie bleiben die ganze Zeit bitte am Telefon, verhalten sich bitte leise. Also sagen bitte nichts vor, Sie können natürlich laut loslachen, wenn Sie wollen.
Klar. Nee?
Ich hoffe, wir dürfen ihr aber Fragen stellen. Ne?
Nein, also, natürlich
nicht. Natürlich.
Silvia wird nichts beantworten. Ich weiß es.
Sie dürfen Fragen stellen, aber ich sag nichts.
Genau.
Gut gelöst. Gut.
Sie sagen einfach nichts, Silvia. Sie freuen sich leise vor sich hin und Sie können auch laut lachen. Und ich darf Sie jetzt bitten, Ihre Frage zu stellen, Silvia.
Gut. Was ist eine Sauerkrautdecke?
Was ist eine Sauerkrautdecke? Ab jetzt gilt's. Okay, ist eine andere Sendung.
Keine Gesten, keine Geräusche, 6 Sekunden Zeit, ruckzuck.
Oh, also, eine Sauerkrautdecke ist eine Schutzvorrichtung auf frisch angelegten Beeten. Mit Sauerkraut verscheucht man so Federvieh, das sich für kleine Samenkörnchen interessiert.
Mit Sauerkraut verscheucht man Vögel?
Ja. Ja. Es stinkt, wenn es frisches Sauerkraut ist, wenn man daraus eine Decke knüpft, dann ist das unangenehm für den Vogelfreund. Nächste Frage.
Ich finde es überhaupt gar nicht schwer. Das ist, du hast Eisbein und Kartoffelbrei und darüber kommt eine Sauerkrautdecke.
So.
Ja. Also sind wir im weitesten Sinne beim Essen.
Also würde es eine Art von Auflauf.
Alles andere würde uns jetzt nicht helfen, wenn wir woanders wären. Aber
naja, ich frage ja. Also meint ihr, dass wir beim Essen?
Ja, ich glaube, dass es geht wieder um das Sauerkraut. Weil ich weiß, hier mit Grusikans hätte ich meinen alten Schulfreund.
Bitte, was noch mal langsam.
Ich grüße bei dieser Gelegenheit meinen alten Schulfreund Dirk aus der 4. Klasse, den ich seitdem nicht mehr gesehen habe. Er möchte mir doch bitte mal eine E-Mail schreiben. Wir haben noch eine Rechnung offen.
Tot.
Und
ich habe alle deine Freunde umgebracht.
Ja.
So, also. Bernhard Hoeker ist am Rohr.
Auf jeden Fall war dessen Vater war nämlich Gefängniswärter. Und der hat erzählt, wenn die Gefangenen sich Rasierklingen und so etwas haben die verschluckt, um ins Krankenhaus zu kommen, um dann da leichter zu fliehen oder einfach mal anders leben
zu können. Die haben Rasierklingen verschluckt?
Ja, also Sachen, die man eigentlich nicht schluckt. Also wir aber jetzt
wie
so.
Wie kommt eine Rasierklinge ins Gefängnis, frage ich dich.
Im Körper eines Gefangenen. Der sie vorher geschluckt hat.
Woher hatte er sie?
Das war ein Gefangener, meine Geschichte wird irgendwie immer komischer. Auf jeden Fall, wenn die so Sachen verschluckt haben, haben die nämlich Sauerkraut zu essen bekommen, weil das schlingt sich um die falsch verschlungenen Dinge und werden dann gemeinsam ausgeschieden. Und das, was dann in der Gefängnistoilette herausgenommen wird, um geguckt zu werden, was da drin ist, dann sagt man, wir öffnen jetzt die Sauerkrautdecke. Um zu sehen. Das nennt man die Sauerkraut. Es ist quasi wie beim. Das ist die Panade vom Schnitzel von der Rasierklinge.
Schnitzels.
Des Schmuggelgutes. Das,
genau. Das Schmuggel.
Die Abdeckung des Schmuggelgutes im Körper ist die Sauerkraut.
Genau. Das,
frag doch mal nach in Hamburg.
Silvia, könnte ich von Ihnen mal ein lautvernehmliches Haar hören?
Ein Haar?
Ja, Haar.
Haha.
So.
Mann, da ist ja eine Stimmung im Norden. Das ist ja. Ja, aber das hörst du ja in ganz Deutschland. Die
Herbert
lachen.
Weiß es, Herbert weiß es.
Legt jemand Wert auf die Lösung?
Ja, ja bitte. Nein.
Ein.
Nein.
Einen.
Nein.
Ist sag's, eine trotzdem. Sag's trotzdem.
Eine Sauerkrautdecke ist der Deckel auf dem Sauerkrautfass ohne L. Nein, vergiss das. Die Sauerkrautdecke. Ist, wenn man das Kraut in das Fass legt, dann muss es ja auch einem gewissen Gärungsprozess unterworfen werden, wie wir alle wissen. Und da kommt eine mit Enzymen angereicherte Decke darüber, die man vorher sich umgehängt hatte. Ne? Und dann beginnt das Sauerkraut zu schäumen, zu gären und geht seiner Vollendung entgegen. So, nächste Frage.
Ich würde es anders formulieren, Herbert.
Ich weiß, dann ja, ich, okay.
Ja, aber trotzdem falsch.
Ja, ist trotzdem falsch, ne?
Ja, natürlich, ja. Ja, ja.
Aber eine gute Idee, ne?
Gute, sehr gute Idee.
Wo wächst Sauerkraut?
Wo wächst denn Sauerkraut
Nein,
eigentlich?
Sauerkraut kommt
das
von einem
ist
Kohl.
So, jetzt kommen wir der Sache näher.
Wo? Ich mach das total analytisch, Leute. Ja, genau. Ich krieg das raus.
Also, es ist ein Kohl, es ist ein Kohl.
Der wächst im Boden? Ganz,
der kommt aus dem Boden.
Ja. Ja, im Boden kommt er ja.
Ein Weißkohl, ne?
Also es ist nicht jetzt Bäume oder sowas, ne?
Sag mal, du
okay,
hast echt
ganz anders.
Nein, Sauerkraut ist kein Tier, ja? Du kannst da nicht ranfahren und sagen, ich hätte gerne mal eine...
Sauerkrautdecke.
Ja.
Oder machen Sie daraus einen Sauerkraut-Poncho?
Aber vielleicht irren wir uns ja. Vielleicht ist das Sauerkraut als Synonym gedacht, als
ich habe auch schon gedacht,
ähnlich klingendes Wort, als eine Erinnerung an den, dass die Sauerkraut, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, vielleicht ist Sauerkraut einfach nur ein alter, gammliger Flocati-Teppich.
Das könnte natürlich sein.
Der hat
Lass
eine,
uns zusammen unter
der
die
hat noch
Sauerkrautdecke
vom Kamin.
Ja, komm unter meine Sauerkrautdecke. Song von Gunter Gabel, ist sehr bekannt.
Ja, es könnte auch etwas sein. Also Sauerkraut quasi, der Deutsche als Sauerkraut. Es könnte sein, dass Sauerkrautdecke ein Begriff aus dem Englischen ist, wo jemand die Sauerkraut nannte. Dann aber wieder reimportiert wurde, weil da ist ja Decke noch irgendwie dran, so wie das Wort Hamburger tatsächlich ja gar nicht der Hamburger ist, sondern der Hamburger
aber
als
das,
Ort.
Das finde ich gut.
Sehr gut.
Das ist und
also aus dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, genau. Die Wolkendecke in Norddeutschland wurde von den Tommies, wenn sie kamen, das war die Sauerkrautdecke.
Ja, weil sie kamen genau. Sauerkraut. Da gehen wir mit ganzen Tornados, fliegen wir Richtung Deutschland, bomben da alles platt. Das ist die Sauerkrautdecke, Edge Badge. Haben die Alliierten die erfunden. Als
sind wir im weitesten Sinne beim Militär?
Ja.
Das ist soweit?
Falsch.
Richtig.
Yeah.
Was ist denn mit der Medizin?
Was ist mit der Medizin?
Achtung, wir sind
was ist
in der,
mit der Medizin?
Was ist mit der Medizin? Ich denke mal, wir sind bei der Medizin. Es handelt sich da um eine leichte Schutzdecke, die zwischen Haut oder Muskel und Fett...
Ein anderes Wort für Schorf, was so die Hardcore-Doktoren sagen. Oh. Oder so ein bisschen Sauerkrautdecke drauf.
Nee, ich meine mehr tiefer rein. Also, dass das vielleicht irgendwie eine Phase... Schicht ist, die den Magen zusammenhält oder so.
Ja,
die,
genau.
Weißt du was, es gibt
so eine Zwischendecke, ja. Vielleicht bei einer bestimmten Diäternährung, dass man etwas gegessen hat und das war dann nicht gut. Und dann kommt eine Sauerkrautdecke darüber, die schützt vor irgendwelchen anderen Sachen, gell?
Ich würde es anders formulieren.
Auch falsch.
Das meinte ich auch gar nicht.
Aber wir sind auf dem richtigen Weg.
Nein, das meinte ich auch gar nicht. Ich meinte, dass es vielleicht wirklich ein Begriff aus der Medizin ist, und zwar, weil es eine Schicht gibt innerhalb des Magenbereiches oder im Darm oder so. Irgendetwas, was die Struktur von Sauerkraut hat, nämlich so faserig.
Ja, vielleicht ist es zum Beispiel, wenn man durch einen Brandunfall die Haare verloren hat und dann bekommt man so wie einen Nährboden aufgesetzt, irgendwie so, und dann wächst das da durch und hat da so eine krautige Optik zuerst die ersten paar Tage und das ist die Sauerkrautdecke.
Ja, bei ihm ist noch glatt, aber es fängt an.
So, Leute, schaut euch meine Haare an. Ich habe heute Shampoo benutzt und das Shampoo hatte Megavolumen.
Megavolumen.
So rein.
Hier. So. Schön, ihr Lieben.
Also ich... Wir so wollen die Silber nicht so lange warten lassen, es wird auch langsam teuer am Telefon. Bastian, noch eine Chance.
Es gibt doch Decken, die man im Sommer auf einen Tisch legt. Das war's. Es gibt Decken, die man im Sommer auf einen Tisch legt. Und damit die nicht wegwehen, kann man die mit Zitronen, Bananen und so Dingern und vielleicht auch mit Sauerkraut.
Gott, also, ich zeige es euch. Ich zeige euch jetzt eine Sauerkrautdecke, ich habe sie hier.
Ist es nicht?
Was? Nein, das ist eine Sauerkraut.
Eine Platte aus Holzwolle von leichtem Zement zusammengehalten. Sieht ein bisschen aus wie gehärtetes Sauerkraut. Deshalb nennt der Bauarbeiter solche Platten Sauerkrautdecke. Übrigens als Schall- und Wärmedämmung.
Nichts von Nährboden. Steht da nichts was von Nährboden?
Nichts von Nährboden. Das ist eine Sauerkrautdecke. Silvia?
Ja.
500 Euro für Sie. Gratulation. Ja, Haben Sie schon eine Idee, was Sie mit dem ganz vielen Geld machen?
Also ich brauche dringend einen neuen Computer.
Das ist sehr schön.
Das wäre schon mal so eine kleine Anzahlung.
Gut, also nee, Anzahlung nicht. Bei Aldi kriegen Sie für den Preis.
Naja, könnte was Besseres sein.
Ja, aber ich gratuliere Ihnen sehr herzlich.
Danke.
Zu 500 Euro und bedanke mich für die Frage und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend in Hamburg.
Danke gleichfalls.
Danke, Christian. Tschüss. Silvia, tschüss. Tschüss, Silvia. So, jetzt. So. Meine Damen und Herren. Herr Hoika, wir machen jetzt weiter. Wir gehen nach Chemnitz. Wo liegt Chemnitz, Herr Hoika?
In der Nähe von meiner Bekannten Jennifer.
Anke Duderstadt. Anke Duderstadt wohnt in Chemnitz und hat eine sehr hübsche Frage. Anke Duderstadt aus Chemnitz möchte wissen, was ist ein Touristenentferner?
Oh, das ist gut. Ja, das ist schön.
Chemnitz! Oh,
jetzt geht's
wieder. Was ist ein Touristenentferner?
Ein Touristenentferner.
Ja, also, zum Beispiel könnte das ein lustiges Wort für Ölkatastrophe sein.
Ja. Ja, ist erst, was mir einfällt.
Ölkatastrophe, zack, ja. Ganze Küste verpestet, Touristenentferner.
Komm, wir haben zu viele Touristen da. Hast du eine Idee?
Ich habe gehört, man soll sagen, was man denkt, wenn man
das ist richtig,
völlig
ja, ja.
Richtig, völlig richtig. Touristenentferner sind im Zweifel auch Leute, die dafür sorgen, dass Menschen einen Bus etwas schneller verlassen, wenn sie unterwegs sind im Süden.
Wie machen die das?
Die, weiß ich nicht, die, wenn die vorher genug Sauerkraut gegessen haben, sind das sehr, sehr gute, olfaktorisch etwas, ja, so. Oder auf Schiffen, auf Fähren, wenn es schnell rausgehen soll, weil die nächste Ladung Touristen schon kommt, dann ruft der Touristenentferner irgendwas.
Was ruft der denn?
Raus! Touristen raus!
Ja, Touristen raus. Ja.
Aber vielleicht ist der Touristenentferner wirklich einfach, bezeichne ich mal als Touristenentferner, diese Bänder, die in Museen die Richtung der Schlange oder der Besucherrichtung vorgeben. Ah. Und die, wenn man die so hochhebt und loslässt, machen die
Absperrbänder.
So Absperrbänder. Und dann denkt man,
wie machen die?
Außer wenn man platscht, dann hat noch einer da gestanden.
Vielleicht sind Touristen keine Touristen, das sind irgendwelche kleinen Insekten
genau,
nee, oder
das
so.
Wollte ich, grad, ich dachte nämlich auch, es kommt eher aus der Medizin oder sowas oder Kopfläuse oder irgendwas, das muss weg. Die müssen weg, genau. Und das ist ein Wort für, keine Ahnung, wie heißt es, irgendein
bei
Pestizid. Und das wird dann gekost vom Pestizidvertriebsmann als Touristenentferner.
Bei der Herstellung von mit Zuckerschale ummantelten Schokobonbons.
Jetzt ist völlig Feierabend bei Ihnen, oder?
Vielleicht darf ich mal
also ganz kurz
Aufmerksamkeit auf unsere tote Ecke.
Herr Feuerstein. Ach Gott, ihr seid noch da. Ja,
ich bin kurz eingelegt.
Ich bin jetzt auch überrascht, dass von da drüben überhaupt was kommt.
Nein, ich wollte auch nicht stören. Ne?
Ich war noch im Satz, ist vielleicht nicht angekommen.
Ja, erzähl mir weiter.
Also bei der Herstellung von zuckerummantelten Schokobonbons, kurz M&M's, vielleicht, wenn die farblich sortiert werden, da gibt es...
Eine Sekunde.
Ja, und mach direkt weiter, wenn der so anfängt. Ja.
Also wir haben das jetzt ausführlich diskutiert und wissen das im Prinzip auch nicht, aber es könnte ja sich um eine Entfernung... Nein, das
also
vergesse
ich
jetzt.
Also was Herbert sagen will, ist
das
Folgendes.
Ich weiß es.
Wusste ich.
Es sind die Türsteher, zum Beispiel in der Disco, ne, die genau schauen, der ist rein, der ist ein Zuhälter, der kann kommen. Aber das sind Touristen, die wollen wir nicht haben, die werden entfernt.
Das sind die Menschen, die hier in Köln auf der Domplatte die Leute wegscheuchen, wenn unten drunter die Philharmonie ein Konzert gibt. Das ist hier ein bekanntes Problem, dass wenn ein Konzert in der Philharmonie stattfindet, muss es oben drüber still sein, weil das Dach ist direkt über dem Konzertsaal. Da gehen Menschen einfach drüber, weil sie glauben, ich gehe hier über eine ganz normale Straße, unter mir ist bestimmt nicht die Philharmonie. Und diese Leute sind natürlich meistens wie ganz Köln in der Innenstadt Touristen, lustige Japaner, die was fotografieren. Und gesagt, weg, ihr stört das Konzert. Smudo.
Die Fragestellerin kommt ja aus Chemnitz. Ich sagte gerade, weil du sowas Lokalpatriotisches gesagt hast, so mit Köln und sowas, dass vielleicht tatsächlich das ein Wort ist aus dem Bereich in Chemnitz rundherum. Was könnten denn in Chemnitz Touristen sein, die man nicht haben wollte? Wie bitte?
Vielleicht heißt die Frau ja Anke Chemnitz und kommt aus Duderstadt. Und jetzt müssen wir nur noch überlegen, was es in Duderstadt für Touristen gibt.
Sie heißt Anke Duderstadt und kommt aus Chemnitz.
Pass mal auf, nein, was ist denn, wenn Touristen, also wir können bei Synonymen bleiben. Vielleicht sind Touristen etwas wie in der Medizin oder in der... Ja, in der Medizin ist immer gut. Wie Parasiten zum Beispiel.
Schmarotzer, ja.
Weißt du, dass die vielleicht im Blut, weiß ich nicht, beheimatet sind, dass das irgendwelche kleinen Partikel sind, irgendwelche kleinen amöbenartigen Geräte und die schwirren da rum und das sind die sogenannten Touristen. Das ist ein Begriff aus der Medizin.
Richtig, aus der Biologie.
So, das meinte
ich. Ich sage immer gerne, was du meintest. Es gibt ja immer so eingeschleppte Tier-Pflanzenarten, die nicht hierher gehören und die werden dann sorgfältig von diesen Touristen entfernen, die dann die einheimische Welt bedrohen könnte, entfernt.
Ich habe jetzt nicht zugehört.
In großen Frachtern gerät Meerwasser an Ort A in bestimmte Bereiche des Frachters, wo das Meerwasser nicht rein soll. In diesem Meerwasser aus dem Ort A sind irgendwelche kleinen Krabben. Dieser Tanker oder dieses große Teil, dieses Schiff tritt eine große Reise an über einen Ozean, landet an Ort B. Dort sind diese kleinen Tierchen nicht beheimatet, nisten sich dort aber ein.
Das gehen
dort
alles gerade gesagt, ja, du
nicht. Ich wollte es nur ein bisschen komplizierter erklären.
Ich weiß immer noch nicht, worum es geht.
In großen spanischen Inseln wie zum Beispiel Mallorca hat man das große Problem, es gibt nichts Einheimisches mehr, weil so wahnsinnig viele Touristen einfach da sind. Ich bin immer noch der Meinung, dass das wirklich jemand ist, der sagt, hier, Companeros, weg.
Doch nicht
das, auf. Doch, ich, das, das, man wird hinterher feststellen, dass Frau Chemnitz aus Duderstadt keine Ahnung hat.
Mir fällt gerade was ganz anderes ein. Ich glaube, es ist vielleicht ein Werkzeug. Es könnte ein Werkzeug sein, was Sachen wegmacht, die da nicht hingehören. Es gibt eine Menge Werkzeuge, von denen ich nicht weiß, wie sie heißen. Zum Beispiel das, wo man die Heftklammer wegmacht. Wie heißt denn das? Ein
Touristenentferner.
Heftklammerentferner.
Okay, war eine Idee. Aus der Putzkunde. Dass du in bestimmten Ritzen...
Ich habe 2 Stunden Englisch, habe ich eigentlich schon eine Putzkunde.
Ja, das vielleicht... so, das vielleicht ja,
wir haben nächste Woche eine Arbeit im Besen. Oh.
Wartet ihr auf die Antwort? Ich war sehr nah dran. In kleinen Ritzen, in kleinen Zwischenfliesen.
Gibt es auch große Ritzen?
Ich bin Putzkunde. Ach Leute, wenn ihr die Sache nicht ernst nehmt, dann lösen wir das hier nie.
Ich finde Putzkunde total gut.
Was?
Ja, hatte ich Leistungskurs.
Also, ihr Lieben, hört mal zu. Ich habe noch so viele schöne Fragen. Ihr seid so dermaßen weit weg.
Es geht doch nicht mal um etwas, was da nicht hingehört und dann weggeht.
Es ist gar kein Mensch, sondern es geht um die Entfernung.
Ich werde es euch zeigen. Wir können uns das Ganze in einem kleinen Film ansehen, meine Damen und Herren. Und wenn Sie sich den Film jetzt angucken, dann werden Sie anschließend klüger sein und werden wissen, was ist ein Touristenentferner. Hier ist der Film. Bitteschön.
Das kennt jeder, der gerne Fotos macht. Da will man etwas ablichten, aber vor dem Objekt der Begierde haben sich Touristen breit gemacht. Die will man aber nicht auf dem Foto haben. Wie gut, dass es den Touristenentferner gibt. Einige Bildbearbeitungsprogramme haben diese Funktion des Touristenentferners. Es braucht nur ein paar Klicks und schwupps ist der Tourist weg. Wie schön.
Oh, oh. Danke, Duderstadt aus Chemnitz. Sie sind um 500 Euro reicher. Ich beglückwünsche Sie.
Im Wahnsinn.
Ganz kurz, funktioniert das auch mit Hochzeitsbildern, wenn man im Laufe der Zeit häufiger...
Es gibt jetzt auch...
Ich habe nur solche.
Ein Bild gemacht.
Die Steigerung vom Touristenentferner ist auch der Hochzeitswandler. Da kann man also die Ehefrau immer auswechseln auf dem Foto.
Kann man die Gebäude auch wegmachen? Weil das wäre ja eigentlich meine Frage.
Vielleicht will man ja nur den Touristen drauf.
Diese Akropolis, die ist ja auch nicht so schön. Porta Nigra ist so ein bisschen verdreckt, die mache ich weg.
Denke mal, geht auch.
Es gibt ja da so Programme, da kann man das ganze Foto wegmachen.
Ja, das ist gut.
Wir arbeiten gerade an einem Programm, wo man während der Sendung Feuerstein wegmacht.
Machen wir so weiter. Ne?
Meine Damen und Herren, wenn Sie zu Hause irgendwo eine Frage rumliegen haben oder auch mehrere und wissen nicht, wohin damit, schicken Sie uns die einfach. Genial daneben, 50616 Köln. Rufen Sie an, 01378 10 auf 20. Aber Sie sind ja eh eingeblendet. Oder eine E-Mail fragen, @genialdaneben.de. Eine sehr schöne Frage kommt von Daniel Küssmann aus Saarbrücken. Wir haben heute Gäste aus dem Saarland hier. Nicht? Eine ganze Familie aus dem Saarland, sitzen aber auseinander, können sich nicht leiden. Daniel Küssmann aus Saarbrücken möchte wissen, was ist das Concorde-Phänomen?
Ach, dass du gegen die Zeit fliegst.
Das mehrmals
im Jahr Silvester feiern und so. Nächste Frage.
Das ist, wenn man früher ankommt, als man abgeflogen ist.
Was?
Wie?
Dass man früher ankommt, als man abgeflogen ist, zeitlich gesehen. Das ist das Concorde-Phänomen, jawohl.
Falsch.
Ah, wir waren so nah dran.
Dass man später ankommt.
Noch falscher.
Es ist das Concorde was?
Concorde-Phänomen.
Das Concorde-Phänomen.
Das Concorde-Phänomen.
Das hat bestimmt mit Überschall zu tun. Zum Beispiel, dass keine Ahnung. Oder dass dieses ganzheitliche Gewäsch davon, dass die Seele länger braucht als der Körper, bis er irgendwo ist.
Okay.
Und das ist das Concorde-Phänomen.
Ach so.
Ja, ich fühle mich so schlecht. Also ich habe diese ganz vielen Erdnüsse gegessen. Ich bin von München nach New York geflogen. Ich fühle mich schlecht. Ja, deine Seele ist noch nicht angekommen. Das ist das Concorde-Phänomen. Du bist schon da, aber deine Seele noch
nicht. Die Seele ist noch nicht angekommen.
Das kriege ich ständig gesagt.
Also ist es ein Begriff aus der Psychologie?
Ja.
Kann man so sehen.
Sehen wir das auch so?
Ja, natürlich sehen wir das nicht so.
Richtig.
Ich glaube, ja, das ist nicht Concorde. Concorde. Sowas weißt doch du, Herbert.
Ja, ich weiß das.
Ist kein Abkommen oder
ist Concorde, nein, ach so, stimmt.
Concorde war ja auch mal eine Schallplattenfirma. Das wissen viele nicht mehr.
Nee, die hieß Concorde.
Die hat aber Concorde gemacht. So. Concorde war mal eine Schallplattenfirma. Und es gab lange die Phänomene, dass man aus Versehen 45er also Schallplatten hergestellt hat, die aber auf 33 hat ablaufen lassen.
Dann klang
die
kein entweder, Mensch, was
deswegen finden Nazis ja CDs.
Früher gab es mal Schallplatten, so, da war eine Rille drauf, der Tonarm, den musste man da so einhaken, dann raschelte das erstmal so ein bisschen, dann kam da so lustig Musik oder Sprachprogramme drauf. Ist vielleicht ganz interessant für Sie zu Hause, mal zum Nachschlagen. So.
Aber es hat mit dem legendären Flugzeug zu tun natürlich.
Ja.
Und
echt jetzt?
Dann ist es ein Phänomen, dass man zur gleichen Zeit ankommt, als man abgeflogen ist.
Hey, ich glaube, ich würde das sensible Thema Flugzeugunglück mal kurz aufgreifen und bitte jetzt ein betroffenes Gesicht im Saal.
Ich glaube, das ist falsch.
Und zwar das Concorde-Phänomen. In der Concorde saß ja ein bestimmtes Klientel von Leuten. Und dass bei einem Unglück dieser Art eine größere Gruppe aus einer anderen Einzelgruppe betroffen ist, dass man das vielleicht als
Concorde... Das ist mir jetzt so ungenau.
Phänomen. Hey, oh. Also da sind mein Beispiel. Angenommen, da waren jetzt nur Mitarbeiter von, wer hat gerade einen schlechten
von
Ruf?
Concorde.
Nur Finanzbeamte waren da drin. So, da kann man nichts falsch machen. Sind Beamte und Finanz drin, super, läuft. Sagen wir Schweizer Finanzbeamte, sind die Deutschen auch noch auf der sicheren Seite. So, und wenn dieses speziell gefüllte Flugzeug abstürzt, dann hat man das Phänomen, dass auf einmal aus der Schicht der Schweizer Finanzbeamten eine große Gruppe fehlt.
Und das ist jetzt falsch. Jetzt wird's falsch.
Aber dass eine bestimmte...
Ich würde es mal anders angehen.
In der Concorde sitzt ein bestimmtes Klientel. Eine bestimmte Gruppe, die nicht dem Durchschnitt entspricht, die nicht...
Hat es was mit dem Preis des Fluges zu tun?
Also unter uns gesagt, es ist völliger Schwachsinn.
Oh Mann, Hugo, das klang so toll. Achtung, ich weiß was.
Also es gibt ja...
Was ist denn... Achtung, in der Concorde, also, wegen der Geschwindigkeit, wegen der hohen Geschwindigkeit dieses Flugzeugs, passierten dort Sachen. Zum Beispiel konntest du bestimmte Getränke nicht trinken, weil die den Aggregatzustand änderten. Oder bestimmte Sachen an den Fensterscheiben. Ja, ihr lacht.
Du konntest mit den Menschen hinter dir sprechen, aber nicht mit denen vor
dir. So, das ist das. So, alles, was nach oben geschah.
Nein, da ist der...
Passieren Sachen, zum Beispiel konntest du da kein warmes Essen, das Essen konnte nicht erwärmt werden in der Galley, weil die Mikrowellen...
Weil das schneller als Wärme
fliegt,
ist doch klar.
Wir kommen da bereits in das Phänomen der Raumzeitkrümmung.
So ist es.
Ja?
So. Also es gibt ja tatsächlich
einen Überschall. Keine Ahnung.
Gott sei Dank.
Wir wissen das.
Gott sei Dank habe ich auch Raumzeitkrümmung, keine Ahnung.
Ja, du bist ja schon genug gekrümmt.
Natürlich.
Leute in der Concorde hatten öfter Flugangst als in anderen Zügen, als in anderen Flugzeugen.
Als in anderen Flugzeugen.
Das liegt daran, dass in der Kabine kein kompletter Druckausgleich hat stattfinden können, wie das in anderen Flugzeugen der Fall ist. Das heißt, viele Leute hatten Ohrenschmerzen, viele Leute mussten mit Wattestäbchen in sich rumpopeln und sowas alles, weil das Trommelfell mehr angegriffen wurde durch die Unterschiedlichkeit des Luftdrucks.
Du hattest mal...
Kann man wissen, es wurde neulich auch gesagt bei Galileo Mystery.
Du hattest
bei Galileo Mystery bei ProSieben, was ich sehr gerne gucke.
Im Wissenschaftsmagazin.
Du hattest doch schon mal das Concorde-Phänomen, wie du mit mir geflogen bist. Erinnerst du?
Ich bin mal mit Herbert Feuerstein geflogen, weil Herbert hat ja einen Pilotenschein.
Ja, hatte früher. Und da hast du gekotzt.
Genau, da waren Teile des Körpers vorher da.
Das Concorde-Phänomen ist, dass Krankheiten dort besonders schnell übertragen werden. Wenn einer mit Schnupfen einsteigt, steigen alle mit Schnupfen aus.
Wenn aber keiner mit Schnupfen...
Sind so, anschließend alle schwanger. Ja. Was weiß denn ich? Irgendwas passiert da halt da oben. Irgendwas passiert da halt da oben in der Luft. Oder?
Das hängt es dann vielleicht doch mit dem Überschall zusammen. Die haben ja extrem spitze Spitzen, weil sie...
Was haben die?
Spitze Spitzen. Also die haben einen sehr spitzen...
Während des Fluges der Concorde, vergiss es, während des Fluges der Concorde ändert sich der Schwerpunkt des Flugzeugs.
Das fand ich aber sehr interessant, was Holger gesagt hat.
Aber ja, aber falsch, oder?
Ich fand es sehr interessant.
Aber falsch. War falsch.
Weil nämlich, die haben das nämlich geklaut, die Russen haben nämlich die Concorde geklaut, die haben die nämlich nachgebaut, aber die haben sich nämlich vertan. Und deshalb mussten die nämlich die Spitze absenken.
Was ist denn mit der Spitze?
Die ist besonders weit vorne.
Ja, und?
Weil
was macht die denn, die Spitze?
Und die hat Einfluss auf das Wetter, auf das Wetter.
Während des Fluges verändert im Laufe der Zeit, weil sich der Schwerpunkt...
ein Begriff aus der Schönheitschirurgie.
Deswegen auch der Treibstoff umgepumpt werden muss.
Genau, ich weiß, was es ist.
Ich schmeiße es einfach auf.
Ja, die Spitze.
Ich weiß, es ist so. Es gibt eine populäre Nasenoperation und wenn die schiefgegangen ist oder hinterher in der Nachbehandlung sich eine Verformung hier in der Nase ergibt, dann sagt der Schönheitschirurge, sie leiden unter dem Concorde-Phänomen.
Also langsam.
Wir müssen nochmal nachlegen.
Nur ganz langsam. Was ist mit der Spitze des Flugzeugs?
Die verändert sich.
Wie denn?
Die knickt so ab.
Die geht nach oben.
Was macht die?
Die knickt ab.
So.
Weil der Pilot bei der
Nase. Und du warst eben bei der Nase.
Bei der Nase.
Wir sind nicht bei der Nase.
Okay. Dann knickt was anderes.
Bei einem anderen Körperteil.
Bei den Brüsten. Bei den Brüsten, die sich absenken.
Wir reden jetzt nicht vom.
Von Schweinereien.
Wir reden vom.
Aber das steht doch nicht auf der Karte.
Dann sollten wir jemanden aus der Runde nehmen, der sich damit auskennt.
Wie das heißt.
Da finden wir keinen. Kennt sich irgendjemand mit diesem aus? Wer kennt sich damit
wir
aus?
Wir reden hier von Pillemann?
Nein!
Ich weiß es.
Wir sprechen vom Heck des Flugzeugs.
Das
gerade Pillemann genannt?
Wenn die Erektion nicht in die vorgeschriebene Richtung geht, ist das was?
Durch die Veränderung der Schwerkraft. Darum hört mir denn hier niemand zu.
Wenn der
durch die Veränderung der Schwerpunktes muss sich die Form des Flugzeuges nach einer gewissen Zeit verändern.
Aber wir waren schon ganz woanders, Herr Reif.
Wir sind schon
aber er hat es nicht mitbekommen, vielleicht sollten wir es etwas lauter sagen.
Aber du musst uns erklären, was jetzt von all dem, was wir gesagt haben, wahr ist oder nicht. Sonst ist das eine unfaire Behandlung.
Es hat zu tun mit dem, was du da gerade in den Mund genommen hast. Also gesagt hast. Also gesagt.
Ich meine jetzt. Ich will das Thema nicht. Also.
Sind wir uns einig, dass die Concorde ein Flugzeug ist? Sind wir uns einig, dass an der Spitze der Concorde irgendetwas ist, und jetzt kommt's, Herbert, da möchte ich dir speziell helfen, was in die Schönheits- oder in die Chirurgie allgemein übertragen wird?
Nein.
Sind wir uns bis hierhin nicht einig?
Nein,
sind wir uns überhaupt nicht.
Du hast uns in die Irre.
Ich habe bis jetzt zugestimmt bei folgenden Sachen. Ach. Erstens, die Nase der Concorde knickt ab. Zweitens, wir sind in der Medizin. Drittens, wir sind beim
kann es sein? Ja. Gibt es den, dass der, das, also ich war ich nur mal so übertragen. Also angenommen, man bewegt sich sehr schnell, dass sich dann was absenkt, abknickt. Also gibt es vielleicht aufgrund der Temperatur, Bimetall hat man ja auch verschiedene Metalle, Temperaturen und dann so funktioniert ja eine.
Ich sag's euch mal.
Ich
lasse euch weitermachen, aber dann möchte ich es auch original so.
Ich finde, wir haben das Recht, über deine Krankheiten offen zu reden.
Meine
also,
nicht,
guck mal, wir reden. Es ist doch da knickt was ab.
Ja,
genau. Oder vielleicht auch eine ganz normale Sache. Vielleicht zum Beispiel das Abschwellen einer Erektion ist das Concorde-Phänomen.
Ist mir nicht bekannt, was das sein könnte.
Was als Beispiel? Oder
ja, so siehst du aus, ne?
Ist das, das der Effekt nach einem Penisbruch?
Lies mal lieber vor, was
mich gewundert hat, dass es das gibt, weil ja der Mensch, das wissen die meisten vielleicht gar nicht, das einzige Säugetier ist, was keinen Knochen im Penis hat.
Ist das so?
Mhm.
Das erfahre ich jetzt erst.
Ansonsten haben selbst andere Primaten haben einen Knochen.
So, jetzt sage ich es euch.
Jetzt ist Schluss. Die Verlagerung des Schwerpunktes.
Ich sage es. Nein, Herbert, hör doch mal mit deinem Schwerpunkt auf.
Das ist wichtig. Was glaubst du? Ohne Schwerpunkt geht gar nichts.
Sei froh, dass er noch einen hat.
Ja. Ich finde, das ist auch moralisch wichtig.
Ja.
Man sollte da auch Schwerpunkte setzen.
Okay, also,
wenn du einen magnetischen Pillemann hast.
Sag mal. Was hast du denn?
Ja, hab ich.
Das war teuer, sag ich dir.
Es gibt
und du gehst dann an einem Kühlschrank vorbei.
Es gibt tatsächlich Menschen.
Und schon bin ich drin.
Super. Es soll Männer geben auf diesem Planeten.
Echt?
Ja.
Das finde ich auch eine sehr grundsätzliche Annahme.
Die an sich zu fast nichts mehr in der Lage sind, was eine gewisse Sache betrifft. Und da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Da gibt es dann Pillen zum Beispiel. Es gibt aber auch Schwellkörperimplantate. Und bei so einem Eingriff kann es schon mal zu Komplikationen kommen. dann nämlich kommt es zu einer Knickbildung der Schläuche, über die der Penis aufgepumpt werden soll. Dann führt das manchmal zu einem unschönen Ereignis. Der knickt dann vorne leicht ab. Und deswegen sprechen die Urologen in diesem Falle von dem Concorde-Phänomen. Das ist eine Tatsache. Und Daniel Küßmann kriegt 500 ja. Euro.
Also selbst bei 80% in die Richtung läuft das schon nicht, merke ich gerade in der Show. Weil wir haben das Wort Erektion ja schon erwähnt. Ne? Und wir sprachen auch schon Abknicken der Erektion.
Ich habe jetzt einfach nur noch Angst. Auch, dass das
Programm war. Du brauchst keine, in deinem Alter, du brauchst keine mehr zu haben. Ja. Wir kommen mal zu Birgit Illitsch. Ist vielleicht die Schwester von Bartha. Birgit, nicht böse sein. Birgit Illitsch wohnt in Hamburg und möchte wissen, was ist ein Zungenschuss?
Ein wer?
Ein Zungenschuss.
Ein Zungenschuss ist, wenn man so ein Piercing kriegt in die Zunge. Der Moment, in dem es ernst wird?
Stimmt, richtig. Nächste
ist das,
Frage.
Ist das vielleicht, wenn einer doof ist, der hat nicht nur einen Sockenschuss, sondern das geht durch den ganzen Kopf? Das hat auch
einen Zungenschuss. Woher kommt eigentlich der Name Sockenschuss? Komisch, ne?
Das habe ich mich auch schon...
Das ist die nächste Frage, doch, schick
ich
nicht vor.
Schick ich ein.
Ja.
Mama, mach doch, stell doch mal gleich als Zuschauer Fragen.
Es gibt doch diesen einen Käfer, der in der Lage ist, irgendwie zu spucken ganz weit. Der macht mit seinem, das weißt du bestimmt.
Das ist ein Fisch, ja.
Ich meine diesen Frosch. Ich meine diese beiden. Frosch. Den meine ich, danke. Und der, ja, das ist halt der Schützenfisch. Ja. Der spuckt irgendwie die kleine Mücke an, die da auf dem Blatt sitzt. Dann, Hilfe, fällt die ins Wasser und der schwimmt dahin und holt sich die. Und
nein.
Nein,
aber die Tierwelt ist nicht schlecht.
Die was?
Die Tierwelt ist nicht schlecht.
Zungenschuss.
Ja, du ist kriegst die Rinderzunge beim Metzger kriegst du nicht weg, indem du das mit dem Messer machst. Du musst es wegschießen.
Was?
Ja, du kriegst, es ist wirklich so. Du kriegst beim Metzger, wenn du Rinderzunge bestellst...
Musst du mit dem Gewehr hinkommen.
Ja, die wird geschossen.
Ja,
die wird
tatsächlich geschossen.
Also, wissen viele nicht.
Geh mal weg vom Schützenfisch. Ich glaube, das Chamäleon hat ja auch so eine aufgerollte Zunge, die dann ausgefahren wird, um das Beutetier zu fangen und dann wird es wieder eingerollt.
Sicher, dass die aufgerollt ist? Ich meine nämlich, die wird so zusammengezogen, wie so ein
Bei manchen zusammengezogen, bei anderen ist es aufgerollt.
Und wie ist bei dir?
Zusammengezogen.
Wir können uns das ja mal im Film angucken und sehen dann, ob Herbert recht hat, meine Damen und Herren. Wir schauen mal.
Hier sehen wir ein Chamäleon, das sich gerade an sein Mittagessen heranschleicht. Und zack! Mit knapp 20 Kilometer pro Stunde schießt die Zunge raus. Ein perfekter Zungenschuss, würde der Biologe sagen.
Richtige Antwort von Herbert Frosch. Ja.
Aber ich habe das praktisch nur, dass ich den hier sitze. Ja? Deine Antwort angeht.
In der Sekunde kriegst du 5 Euro.
Ja, Birgit, es tut mir leid. Herbert hat zugeschlagen.
Aber wirklich leicht.
Mit Zungenschuss?
Mit Zungenschuss. Ja,
ja, super. Ja.
20 Stundenkilometer, Herbert.
Hast ja. Du, nicht die Zunge. Soll ich vorführen jetzt? Dann bist du aber weg. Ne? Ja.
Wir gehen mal nach Detmold. Dort wohnt Anne Mantai. Und Anne Mantai aus Detmold hat folgende Frage. Was ist der sogenannte Nasenfaktor?
Pro Nase.
Der Nasenfaktor, Nasen nennt man doch... so überhängende Tropfen von Farbe, wenn man etwas streicht, dann stimmt. Ist doch da so eine Nase, nicht
ja,
wahr?
Ja.
Und die Frage lautet Nasenfaktor.
Nasenfaktor.
Der Nasenfaktor wird berechnet, genau, das kannst du auf dem Topf, auf dem Zertifikat, auf deinem Farbtopf ablesen, wie hoch der Nasenfaktor ist. Wenn der bei 17 ist, hast du Glück, passiert nicht viel. 35, würde ich schon nicht die Decke mitstreichen, sondern höchstens den Boden, weil der Nasenfaktor zu hoch ist. Nächste Frage, ihr Zeuge.
Ja, Nasen. Noch eine Antwort?
Statistik, ja. Der Nasenfaktor ist 2,34.
Ich würde sagen, dass der Nasenfaktor, wenn man zum Beispiel
Nein.
ein...
wenn er jetzt sagt, fast, habe ich Angst.
Fast.
Ich würde sagen, wenn man eine Ausbildung als Sommelier macht und dann am Ende die Prüfung macht, liegt man immer so statistisch stellenweise daneben an manchen Sachen und dann kriegt man hinterher in seine Lizenz eingeschrieben, Nasenfaktor 0,75.
Ah, okay.
Das heißt, um so und so viel
liegt es daneben.
Genau, der riecht dann, das ist drin, Beere und vielleicht 20% Traube und dann sagt er, das sind aber 17% Traube, 0,3 Nasenfaktor. Dann kriegst du dann, ich bin staatlich geprüfter Sommelier mit 0 Nasenfaktor so und so.
Aber
guten Hotels leisten sich natürlich Sommeliere mit Nasenfaktor 0.
Absolut. Jetzt sage ich euch aber, was Nasen, als Nasen bezeichnet man die Menschen, die in der Parfumherstellung tätig sind, weil die verschiedene, haben wir alle gelesen, Süßkind, ne? Der Grenouille war ja, ach nee, das war ja ein Gras und er war nicht. Doch, Grasse ist ja die Parfümstadt. So, und es gibt da sogenannte Nasen, gibt es nicht viele von auf der Welt, so heißen die Fachleute, die in der Lage sind, verschiedene Kombinationen von verschiedenen Düften auseinander zu, weiß ich nicht, zu...
Oh Gott, hört dir eigentlich jemand zu?
Ich fürchte nicht.
Nicht, ne?
Ja, ich habe während du redest Bastian beobachtet.
Ich bin noch bei dem Concorde-Effekt, Leute.
Pass mal auf, kann es nicht der neue Film von Mike Krüger sein?
Es gibt, ja, das ist aber richtig, in der Hutherstellung wird auf den Nasenfaktor geachtet.
In wem?
In der Hutherstellung.
In der Hutherstellung?
Ja, Modisten machen Hüte, das weiß ich, kann man mir einfach mal 500 Euro geben, aber gut, ich beharre jetzt nicht drauf. Gut, du hast einen Hut auf und du musst aber sehen, dass, wie weit ist die Krempe? Die Krempe kann nur so weit sein, wie deine Nase groß ist, weil wenn es regnet, nicht, träufelt das Wasser von der Krempe dann auf deine Nase, wenn dein Nasenfaktor zu groß ist.
Zwei Vorschläge, weil ich gehe mal davon aus, dass das totaler Bullshit war. Ich
Wie viele Vorschläge?
Zwei. Gut. Erstens, aus der Statistik, Nasenfaktor, wenn etwas pro Nase, also pro Person.
Können wir gleich zum
zweiten? Ja, gehen wir zur zweiten über.
Und das zwar, fand ich aber toll. Das fand ich aber super.
Ja, ich auch.
Ich das auch. Deshalb musste es falsch sein.
Ja.
Aber das zweite ist, und zwar sind wir in der Tourismusbranche bei Reiseführern.
Touristenentfernung?
Es gibt den Nasenfaktor, es gibt den Ohrenfaktor und es gibt den Kackerl. Nein, und den führe ich jetzt auch zu Ende. Hugo, und nimm den Kaugummi aus dem Mund. Und zwar.
Heißt es nicht das?
Du gehst jetzt ganz raus, ja? Wir treffen uns gleich in der Nachmittagsbetreuung. Und zwar ist der Nasenfaktor, in Hotelführern wird halt gezeigt, wie laut ist es, das ist der Ohrenfaktor, da sind dann so drei Ohren gemalt oder so dreieinhalb Ohren. Und der Nasenfaktor, wie stinkt es, da sind dann so anderthalb Nasen oder zwei Nasen und den Kakerlakenfaktor.
Oh, ich glaube, das ist aber nicht im Hotel, sondern vielleicht können wir vorstellen, in allen möglichen anderen, zum Beispiel, wenn ich ein Auto kaufe, möchte ich wissen, wie viel Nasenfaktor hat das? Genau. Stinkt mir zu sehr nach neuem Zeug oder sowas?
Nasenfaktor, nein, es gibt doch Autos, die inzwischen so eingebaute Duftzerstäuber haben.
Ah, oder es kommt aus der Biologie, es geht um Insekten und Herr Professor Dr. Nasen hat einen Faktor entwickelt.
Wie sind denn mit Vornamen?
Jürgen.
Roland.
Jennifer.
Roland.
Horst.
Okay. Roland Nasen.
Ja, also das, ein Typ hieß Nasen und der hat den Faktor erfunden.
Welchen Faktor hat er denn erfunden?
Ja, die Zahl ist ja jetzt schon bekannt.
Aus der Astronomie wahrscheinlich.
Der Nasenfaktor, der hat mit der Tierwelt zu tun. Es handelt sich dabei um eine einrollbare Nase, die ausfährt, um das Beutetier zu fangen und dann wieder einrollt. Und das nennt man auch Elefant.
Ja.
Okay. Muss nur lustig sein, mal.
Der Nasenfaktor kommt aus der Optikerlehre, weil es da darum geht, wie groß die Auflagefläche bei Brillen ist.
Sehr gut.
Weiter weiß ich noch nicht.
Dann lass ihn weitermachen, weil er fand es zumindest schon mal gut.
Ja, also es ist einfach, wenn der Nasenfaktor zu groß ist, dann kann man keine Brille aufsetzen, weil... Die Nase
Auflage
zu
oder so, das Gewicht der Brille darf eine gewisse
12 Kilo zum Beispiel jetzt so.
12 Kilo
die Nase, nicht die Nase ist ja das einzige Körperteil, das kein Knochen besitzt. Bei mir.
Das ist denn, jetzt weiß ich irgendwie, wie lange nachgedacht hast du über das Phänomen. Ne? Das ist sehr aber das ist
Das bedeutet, ist die Nase auch magnetisch?
Ja, ja, es gibt eine magnetische Nase. Dann gehst du am Kühlschrank vorbei. Dann vor meiner,
ja, Nasenfaktor, wenn man den Sauerstoff durch diese Nasennupsis bekommt, während einer Operation oder nach einer Operation, wenn man Sauerstoff, wenn diese, falsch, oder?
Wie wär's denn, wir sind in der Anthropologie.
Nee, das wissen wir nicht, was das ist, Bernhard. Mach mal was anderes.
Das ist jetzt blöd für alle.
Alte Menschen, die schon lange tot sind.
Lass mich wieder in Ruhe, bitte.
Ich habe dich nicht angesprochen, ich habe nur auf dich gezeigt.
Mach's so, ja, nee,
mach's nicht persönlich. Hast du dich ausgebuddelt oder bist du selber hergekommen? Dann ist es nicht Anthropologie, dann ist es Geschichte.
Aus der Verbrechensbekämpfung ist der Nasenfaktor auch wichtig. Ne?
Warum?
Wenn man eine Fährte riecht, zum Beispiel, wenn man sagt, hier riecht etwas. Oder bei den Hunden, die da suchen, der und so.
So, ich sag's euch mal, damit wir noch so ein bisschen anfahren kommen. Es ist ein Begriff aus der Personalpsychologie.
Ah, da werden wir fast.
Hab ich doch gesagt.
Ja, da waren wir doch hier.
Wenn ein neuer Mitarbeiter Mitarbeiter eingestellt werden soll, entscheidet oft nicht nur die Qualifikation des Bewerbers. Fast genauso wichtig ist, ob der neue rein menschlich in das bestehende Team passt. Oder wie der Volksmund sagt, ob einem die Nase von jemandem passt. Das Verhältnis der Mitarbeiter untereinander bemisst sich deshalb für den Personalpsychologen am sogenannten Nasenfaktor. Ein Begriff aus der Personalpsychologie.
Und wie ist unser Nasenfaktor demnach? Ist er über den Prozent?
Also an dem Tisch ist er ziemlich hoch.
Euer. Ja, aber hier, da 2,45. Ja.
Habe ich doch gesagt.
Eben.
2,35.
Anne Mantai aus Detmold, 500 Euro. So. Hätte noch eine Frage anzubieten von Thomas Wilhelm aus Biblis.
Wir nehmen eine andere.
Gut. Das klingt jetzt krass. Ich möchte die aber gerne nehmen.
Ja, dann mach.
Weil wir da so einen schönen Film zu haben. Thomas Wilhelm aus Biblis, ganz einfache Frage, möchte wissen, was ist ein Bergmönch?
Das ist eine vom Aussterben bedrohte Enzianart.
Ist der Bergmönch in irgendeiner Felsformation?
Bitte?
Der Bergmönch?
Ob der was ist?
Der große und der kleine Bergmönch, eine Felsformation?
Ach so.
Es gibt Jungfrauenmönche und Dingsbums.
Ja, ja, ist aber nicht.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es etwas, also Bergmönch bedeutet, dass er etwas weit weg ist und ganz oben drauf und irgendwie alleine. Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass es aus der Gastronomie kommt, aus Italien, Eis. Du hast eine Eisformation und Sahne oben drauf und ganz oben ist die Kirsche oder zum Beispiel auch diese Stecken mit dem Flatterband oder ein Schirmchen. Und das, was da oben ist, nennt man allgemein, der Allgemeinbegriff ist Bergmönch.
Also wenn es keine Pflanze ist, dann ist es ein Tier.
Vielleicht was für ein Tier?
Eine Murmeltierart, die in den Bergen normal, eben ist und da so rausguckt.
Ach, Heuer, wo kommst du her? Herbert, bleib so.
Oh, Entschuldigung. Ich bin bei Berg. Es ist ein Tier, ne?
Es ist ein Tier?
Ja.
Ist es ein Tier?
Ist es ein Tier?
Ist es ein Tier?
Na, sag doch bitte.
Ja.
Is it a bird, is it a plane?
Es ist ein Tier.
Nee.
Ich könnte alle Mönche aus der Name der Rose aufsagen.
Ja, sag.
In der Reihenfolge, in der sie sterben. Hilft
bitte.
Das?
Ja.
Okay, der erste ist Adelmus von Otranto. Der zweite heißt Venantius von Salvemeck. Der dritte heißt Beringer von Arundel. Der vierte heißt Benno von Uppsala.
Ja.
Und der letzte heißt Jorge von Burgos.
Da bin ich aber froh.
Und jetzt?
Und der Einzige, der leider überlebt hat, heißt Bastian Pastewka.
Sag mal, ist einer von uns, das ist auch immer so ein Bernhard-Ding, Bergsteiger, gibt also, es nicht so Haken, halt. die man im Berg befestigen muss? Wenn du
gibt
so es? Nickst, weiß
ja,
ich
Ja, es gibt diese Haken.
Ja, aber damit hat die Antwort nichts zu tun, korrekt?
Nein, das sind Haken.
Aber ich glaube auch, wir sind beim Klettern, vielleicht ist ein bestimmter Haken, ein Abseilgerät, ein Rettungsgerät, ein bestimmtes Messer, ein Griff. Der Bergmönch könnte auch eine bestimmte Technik sein, zum Beispiel abstürzen. Ich weiß.
Es ist irgendein albernes Getränk, was Bergsteiger mit dabei haben. Oh, so ein kleiner Bergmönch, na klar, das machen wir oder sowas. So Späße gibt's doch.
Ja. Wunderschön, ganz wunderschön. Meine Damen und Herren, wir werden uns die Antwort jetzt ansehen. Hier kommt der Film und dann wissen wir alle, was ein Bergmönch ist. Bitteschön.
Wandern ist wieder in. Draußen sein, durch schwieriges Gelände klettern, gut ausgerüstet mit Hightech, die man auf dem Rücken nach oben trägt. Auf dem Gipfel dann eine kurze Pause und dann wird aus dem Rucksack mit ein paar Handgriffen ein Downhill-Bike gemacht. Und nun den Berg runter auf Knien, wie ein Mönch im Gebet. Und jetzt ist klar, warum die Erfinder dieses Spielzeugs das Ding unter dem Namen Bergmönch vertreiben.
Ein Downhill-Bike, ein Bike, mit dem man nur runterfahren kann, nicht hoch. Thomas Wilhelm aus Biblis, 500 Euro für Sie. Gratulation. Ein Downhill.
Und die knien da drauf.
Ein Downhill-Bike ist ein Bike, mit dem man nur den Berg runterfahren kann und da kniet man drauf. Und deswegen wird dieses Ding vertrieben unter dem Namen Bergmönch.
Warum heißt es nicht Bergministrant oder Bergpfaffe? Oder
könnte man auch machen können. Oder
Bergfliesenleger, die knien
oder sowas.
Oder Bergdomina. Bergdomina-Kunde.
Ja. Oder Bergarthritis.
Also Bergpapst, was man. Gibt's alles. Ja, Mensch, es geht. Haben wir was? Doch, ihr habt eines. Habt ihr
ich hab was gehört.
Herbert hat.
Was? Mein Gott.
Herbert.
Nee, nicht mein Gott.
Dein Chamäleon fragen, das kann er.
Herbert, ist es nicht schön. Ja, es war sehr, sehr schön heute und ich bedanke mich bei euch allen und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Tschüss.